letztlich haben wir auch so viel Zeit nicht, darüber nachzudenken, wie viel Druck das jetzt eigentlich ist, der da auf uns lastet.
War wahrscheinlich ein ganzes Jahr mit wenig Schlaf, weil die Krise, wie gesagt, schon in 2021 begann. Es gab kurze Erholungsphasen zwischendurch, aber ansonsten war es ein extrem anstrengendes Jahr.
Jetzt kommen wir auch gefühlt so ein bisschen wieder in diese Dramatik zurück, ja, haben uns aufgewärmt.
Ja, was war das für ein Krimi um das Rettungspaket für Uniper? Mein Name ist Bastian Timm. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Heute bin ich in Düsseldorf bei Uniper und sitze im Float-Gebäude mit Frank Possmeier, CEO Uniper Renewables, damals Projektverantwortlicher für das Stabilisierungspaket, und Stefan Joost, Leiter Group Finance und Investor Relations, um über das größte Rettungspaket für ein einzelnes Unternehmen in der Geschichte der Bundesrepublik zu sprechen. Für die hohe Komplexität unter einem enormen Zeitdruck wird Uniper mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie Large Caps ausgezeichnet. Ja, also am Ende gab es ja von Sommer letzten Jahres bis Ende des Jahres dann drei Anläufe bis zum letzten Rettungspaket in Höhe von bis zu 33 Milliarden Euro Eigenkapital vom Bund plus der KfW-Kreditlinie in Höhe von 16,5 Milliarden Euro. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Es war eine spannende Zeit, die aber natürlich eigentlich noch viel früher anfängt. Denn die Krise der Uniper startete quasi mit den steigenden Commodity-Preisen schon im Jahr 2021 im Sommer und den daraus resultierenden Herausforderungen, dass wir uns auch Ende des Jahres 2021, und dazu kann Herr Joost viel besser berichten als ich, erstmalig dann mit der KfW auseinandersetzen durften, um eine erste Unterstützung der Bundesregierung über eine KfW-Finanzierung zu bekommen. Aber wenn Sie jetzt konkret auf das halbe Jahr ansprechen, zwischen Sommer letzten Jahres und dann Weihnachten, in dem Zeitpunkt, als wir dann die Kapitalerhöhung mit der Bundesregierung vollzogen haben, ansprechen. Ich habe es als eine sehr herausfordernde Zeit erlebt, mit sehr viel Anspannung, sehr viel Herausforderungen, die ich bis dato nicht kannte, aber auch eine sehr rewarding Zeit. Denn es war beeindruckend zu sehen, wie dieses Unternehmen an einem Strang zog, wie man gemeinschaftlich in einem Team diese Herausforderungen, die vor uns standen, bewältigen konnte. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich mich nicht auf diese Firma, dass ich mich nicht auf jeden einzelnen Mitarbeiter verlassen konnte, sondern dass wir gemeinsam am Ende dieses Unternehmen stabilisieren werden und das Projekt in die Zielgerade tragen werden.
Bei Ihnen, Herr Joost?
Ja, alles nur unterstreichen. Es war natürlich eine sehr intensive Zeit. Also quasi alles zusammen, wenn man einmal versucht, eine Rettung irgendwo durchzuführen, dann ist das einmal eine Seite, wo man die Equity-Seite stabilisiert, man hat aber auch die Verschuldungsseite, man hat unsere Stakeholder, unsere Aktionäre, Ratingagenturen, Banken, die Mitarbeiter nicht zuletzt, die alle irgendwie an einem Strang ziehen müssen. Da muss man nicht besonders motiviert werden, ja, weil am Ende geht es ums Überleben der Company, aber es hängen natürlich alle mit dran. Wir haben über 7000 Mitarbeiter und für alle ist das sehr intensiv und für uns war das besonders intensiv.
Um die Situation jetzt auch wirklich nochmal zu verstehen, in der man sich damals befand, was hätte die Pleite von Uniper am Ende auch bedeutet? Also welche Schockwellen wären ausgelöst worden, wenn Sie das nochmal zusammenfassen können aus Ihrer Sicht?
Gerne. Also als erstes sehr konkret für dieses Unternehmen, dass am Ende 7000 Mitarbeiter arbeitslos geworden wären, weil dieses Unternehmen in die Insolvenz gegangen wäre und dann vermutlich aus der Insolvenz einzelne Teile rausverkauft oder wiedergeboren worden wären. Aber eben der größte deutsche Gas-Supplier wäre weggefallen und damit hätten sämtliche Kunden, die wir haben, sei es Industriekunden, sei es Stadtwerke, versuchen müssen, am Markt diese Fehlmengen, die dann durch uns nicht mehr beliefert werden, können einzukaufen und nachzukaufen, was vermutlich in der gesamten Energie und Industrie in Deutschland zu weiteren Pleitewellen, zu Insolvenzen, zu sehr großen operativen Problemen geführt hätte. Also wir haben hier in der Uniper immer quasi diesen Satz gesagt, wenn wir pleite gehen, geht in Deutschland das Licht aus. Und das wäre vermutlich auch im letzten Winter so passiert.
Ja, es wäre einfach in einer unkontrollierten Art und Weise ins System rübergeschwappt. So entstand der ja letztlich volkswirtschaftliche Schaden an einer Stelle, konnte da quantifiziert werden, konnte von der Politik da geheilt werden. Ansonsten wäre es auf die Industriekunden, auf die Stadtwerke übergeschwappt und dann wären irgendwo in der Kette die Verluste entstanden, die sowieso entstehen und hätten dann unkontrollierte Effekte gehabt. Das heißt, es ist ein gewisser, eine Kontrolle, die die Politik behalten hat, indem sie den Schaden an der Stelle Uniper versucht hat zu heilen.
vom Lehman-Effekt war damals viel zu lesen und zu hören. Wir alle wissen, was die Lehman-Bank bedeutet hat für das Finanzsystem. Das heißt, das war die Situation, in der man sich damals befand. Deutschland wäre das Licht ausgegangen. Wie dramatisch war das dann, diese Situation aus Ihrer Perspektive, die Sie das ja jeden Tag hier miterlebt haben, weil lange Zeit wusste man ja nicht, welches Rettungspaket kriegen wir ja hin. Also das war ja der Druck, mit dem Sie morgens aufgestanden sind. Wenn wir das hier nicht schaffen, ein Rettungspaket irgendwie auf die Beine zu stellen, mit allen Stakeholdern, die beteiligt waren, in Ratingagenturen, kommen wir gleich noch zu, dann geht vielleicht das Licht hier aus. Also ist hier eine Drucksituation.
Eine enorme Drucksituation, aber durch zwei Dinge zu meistern. Auf der einen Seite zu meistern, ich hatte es vorhin schon in meinem Eingangsstatement gesagt, durch die Teamleistung dieses Unternehmens. Am Ende sitzen hier zwei Freunde Ihnen gegenüber, die diese Transaktion von der Wiege bis zur Bahre begleitet haben. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, sowohl beruflich als auch privat verbunden. Das trägt eine solche Situation, wenn man auch morgens mal die Drucksituation am Telefon auf dem Weg zur Arbeit quasi austarieren kann. Das ist das eine. Und das zweite, vielleicht ist es ein bisschen ein Punkt wie too big to fail. Also wir waren und sind so systemrelevant für Deutschland, dass ich mir zumindest zu keinem Zeitpunkt vorstellen konnte, dass dieses Unternehmen real insolvent geht. Wir mussten immer mit der Situation arbeiten. Es gab brenzlige Tage, wo wenig Geld auf dem Konto waren, wenn wir Rechnungen überweisen mussten. Eine Situation, mit der man umgehen musste. Aber mir war immer klar, dass die gesamten Verhandlungen mit der Bundesregierung und am Ende dann auch mit der EU davon getragen waren, dass dieses Unternehmen stabilisiert werden sollte und es kein reales Szenario war, in die Insolvenz zu gehen.
Herr Jost.
Ja, das ist so. Und ich sage mal so, letztlich haben wir auch so viel Zeit nicht, darüber nachzudenken, wie viel Druck das jetzt eigentlich ist, der da auf uns lastet. Aber den Punkt von Frank möchte ich nochmal unterstreichen, dass das Team letztlich die unterschiedlichen Funktionen, die hier zusammenarbeiten mussten, um erstmal auch transparent zu machen, dass wir systemrelevant sind, weil das ist erstmal schon die erste Aufgabe, Richtung Politik, Richtung KfW, überall sagen wir, die richtigen Punkte auch zu machen und das Verständnis auch zu schärfen. Da gibt es natürlich viele Bereiche, die ja zusammenspielen, also Recht, Accounting, Controlling, die Geschäftsbereiche und alle mussten funktionieren. Wir hatten am Ende die Beihilfe, wir haben aber auch Kartellgenehmigungen ohne Ende Jurisdiktionen zu managen, wir hatten das Rettungspaket, haben die anderen Stakeholder alle gleichzeitig bedienen müssen und das heißt, jeder Einzelne muss da funktionieren und das hat hervorragend geklappt. Ja. Da haben wir aber auch ein Team bei Uniper, was schon in vielen Bereichen sehr lange dabei ist, was gut zusammenarbeitet, was auch in dieser Situation getragen hat.
Aber es waren wahrscheinlich Tage mit wenig Schlaf oder Wochen, Monate mit wenig Schlaf, kann ich mir vorstellen.
Ja, es war wahrscheinlich ein ganzes Jahr mit wenig Schlaf, weil die Krise, wie gesagt, schon in 21 begann. Es gab kurze Erholungsphasen zwischendurch, aber ansonsten war es ein extrem anstrengendes Jahr. Aber das ist vielleicht nochmal wichtig auch zu betonen, die Professionalität und der Teamgedanke waren nicht nur auf der Uniper-Seite zu finden, sondern ganz extrem auch auf der Bundesregierungsseite. Ich bin positiv nachhaltig beeindruckt von der Zusammenarbeit mit sowohl dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und den handelnden Personen dort, als auch mit dem Finanzministerium. Es war toll zu sehen, dass es eigentlich in keinem Punkt irgendwie um Schuldzuweisung, um Problemartikulation ging, sondern eigentlich wirklich darum, wie finden wir eine Lösung. Und davon waren sämtliche Verhandlungen ab dem ersten Tag getragen. Man hat sich also nicht als Bittsteller gefühlt, der irgendwie sagte, wir haben was falsch gemacht und wir müssen dieses Unternehmen irgendwie stabilisieren, sondern immer vor dem Gedanken, wir wollen hier für Deutschland sicherstellen, dass das Licht nicht ausgeht. Und das war immer der gemeinsame Gedanke. Und das mündete dahin, dass samstags nachts um 22 Uhr mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Telefon- oder Videokonferenzen stattgefunden haben, was ich als Steuerzahler nie für möglich gehalten hätte, dass eine solche Bereitschaft da ist, ein Unternehmen 24/7, 365 Tage zu bearbeiten, mit dem Ziel, es zu stabilisieren. Und das war eben nicht nur Uniper, sondern eben auch die Bundesregierung. Und das war echt toll zu erleben.
Ja. Wahrscheinlich erkläre ich mir jetzt so ein bisschen anders als damals in der Finanzkrise mit den Banken, wo man ja gesagt hat, ihr habt euch verzockt, jetzt mal platt formuliert. Und jetzt müssen der Steuerzahler gerade stehen, weil hier ja klar, wer der Schuldige ist, dass wir einen Aggressor haben in Russland, der einen Krieg angezettelt hat, was so nicht vorhersehbar war. Und dann dieses Gefühl wahrscheinlich, wir sitzen hier alle in einem Boot. Ne? Also genau. Wenn jetzt Sie nicht mit der Bundesregierung zusammen Lösungen finden und den anderen Playern, dann geht hier das Licht aus und wir haben Schockwellen. Und das war wahrscheinlich der Spirit, oder?
Das war der Spirit, von dem die gesamten Verhandlungen getragen waren. Und zwar sowohl bei der Bundesregierung als auch eben nachher in der EU-Genehmigung. Kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch noch zu.
Absolut. Herr Jost.
Energieversorgung war immer sicher, Gaslieferungen waren eigentlich immer sicher. Also so ein Lieferstopp, wie er dann auch gekommen ist, war ja eigentlich undenkbar in der Vergangenheit. Deswegen genau das, wie Sie es beschrieben haben, wir waren eigentlich Teil der Lösung. Und dann neben den Ministerien würde ich auch die KfW immer noch mit reinbringen, die ja auch auf der Liquiditätsseite vorlaufend unterstützt. Die muss ja quasi, bevor die Lösung auf der Equity-Seite da ist, schon in die Bresche. Klar. Und sagen, wir stopfen hier das Liquiditätsloch. Und da ist auch ein extrem professionelles Team unterwegs, was auch Tag und Nacht gearbeitet hat, sich in die Situation reingearbeitet hat und dann unterstützt hat. Und nur deswegen hat es im Zusammenspiel am Ende auch funktioniert. Ja, wenn die politische Lösung für die, sagen wir, nachhaltige Heilung, die brauchte ja erstmal ein Juniper-Blatt am Leben, bis diese Lösung da ist. Und das ist über die KfW gelungen und über die politische Unterstützung dafür.
Ein Ereignis, was wir im Juni letzten Jahres hatten, symbolisiert vielleicht noch sehr besonders, wie wir alle nicht damit gerechnet haben, was passiert. Wir waren am 13. Juni gemeinsam in Berlin und haben dort mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen. Damals gab es den 100 Milliarden Rettungsschirm, der ja schon im Frühjahr letzten Jahres verkündet wurde. Wir hatten überlegt, wie können wir uns daran beteiligen, wie können wir dafür LNG-Supply für Deutschland sicherstellen etc. Und wir haben uns am 13. Juni abends verabschiedet in Berlin mit den Worten, aber gut ist ja, dass die Gassupply aus Russland sicher ist. Und am 14. Juni wurden die Mengen reduziert, also einen Tag später. Und das zeigt halt, dass es eben getragen war von dem Gedanken, dies ist nicht eine Schuld der Juniper, was hier passiert, sondern es ist eine Situation, die durch Russland uns aufoktroyiert wurde, die wir am Ende aller Tage jetzt gemeinsam managen müssen.
Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen, was Sie gerade skizzieren. Das gilt ja auch für die Rettungspakete, die geschnürt wurden, weil die teilweise auch schneller wieder eingeholt wurden von den Realitäten am Markt. Stichwort Gasumlage, was am Anfang Teil des ersten Rettungspakets war, war dann schlichtweg politisch auch nicht umsetzbar. Wie haben Sie das auch erlebt? Also diese Dynamik innerhalb der Rettungspakete, die fortwährend wieder angefasst werden mussten und neu zusammengebaut werden mussten.
War natürlich auf der einen Seite frustrierend zu sehen, dass man gewissen Themen immer wieder nachlaufen muss. Aber Herr Jobst und ich haben beide unsere Historie in der M&A-Welt. Und es gibt dort eine klassische Aussage, dass eine Transaktion erst dann zu Ende ist, wenn sie geclosed ist und das Geld auf dem Konto ist und nicht nach dem Signing.
Und dreimal gestorben
ist. Und dreimal zwischendurch gestorben ist, richtig, Stefan. Das war hier halt eben genauso. Also es war fast klar, dass nicht das erste Paket am Ende genauso halten würde und am Ende in die Zielgeraden kommt. Dass es so viele Iterationen bedarf, war nicht vorherzusehen, aber am Ende auch etwas, was man quasi antizipieren kann und sagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen und dann Lösungen finden. Das haben wir gemeinsam getan. Nochmal, die Bundesregierung war dann sehr schnell sehr kreativ, hat sich gute Themen überlegt, hat sich überlegt, wie sie gewisse Themen, die nicht mehr realisierbar sind, Beispiel Gasumlage, dann in anderer Form umsetzen kann. Wir haben unseren Input geliefert und sind ja dann zu einem sehr, sehr adäquaten Paket gekommen, was quasi Juniper als den Nukleus der Nichtlieferung des russischen Gases festmacht. Alle Verluste, die dann entstanden sind durch die Nichtlieferung, wurden in Juniper gebündelt, sind nicht an Kunden, sind nicht an Stadtwerke, sind nicht an Industriekunden weitergegeben worden. Zentral kann man jetzt dieses Problem bearbeiten durch die Kapitalerhöhung, die KfW-Darlehen und damit dann auch wieder eine Lösung finden für den Exit der Bundesregierung aus der Juniper.
Wir haben über das Team, den Spirit gesprochen, Juniper, Zusammenarbeit mit Ministerien. Es gab noch andere relevante Stakeholder, den Großaktionär Fortum, die Ratingagenturen. Wie weit waren die auch mit im Boot oder waren die in einem Beiboot oder wie würden Sie das skizzieren?
Vielleicht teilen wir uns mal auf. Ich fange mit Fortum an und du nimmst die Ratingagenturen auch in deiner Verantwortung, Stefan. Also Fortum war natürlich als unser Großaktionär kontinuierlich beteiligt und auch teilweise federführend, sowohl das Fortum Management unter der Führung des Finanzvorstandes bei der Fortum Bernhard Günther, als auch die finnische Regierung unter der zuständigen Ministerin waren regelmäßig in Berlin, haben regelmäßig Gespräche sowohl mit dem Bundeskanzleramt, mit dem Finanzministerium und auch mit dem Wirtschaftsministerium geführt. Trotzdem war das Ganze getragen immer von dem Gedanken, wir wollen die Juniper stabilisieren. Das war kein Gegeneinander, sondern es war immer mit dem klaren Ziel, die Juniper zu stabilisieren. Dass da natürlich Partikularinteressen trotzdem irgendwann zweitrangig in der zweiten Stufe dazukommen, ist klar. Fortum wollte zusehen, möglichst viel aus dieser Transaktion rauszubekommen. Ich glaube, sie sind am Ende aller Tage auch noch mit einem blauen Auge davongekommen. Es war definitiv ein riesiger Verlust, über 8 Milliarden Euro Abschreibung, die am Ende aller Tage Fortum in Kauf nehmen musste, aber eben Rückzahlung des Shareholder-Darlehens, Rückzahlung der Garantien oder Rückreichung der Garantien sind eben große Erfolge, die dann für Fortum auch noch relevant sind. Von daher, auch da, glaube ich, galt der Teamgedanke. Es war Sinn und Zweck dieses ganzen Paketes, die Uniper zu stabilisieren und dass in Deutschland das Licht nicht ausgeht. Und das wurde in Finnland so getragen, das wurde von Fortum so getragen und das wurde von Uniper und der deutschen Bundesregierung so getragen.
Also Sie waren Teil auch im Boot?
Ja.
Mhm. Ja, bei den anderen Stakeholdern, da sind die Ratingagenturen natürlich ein prominentes Beispiel. Ja, nicht das Einzige, aber wenn wir mit denen mal anfangen, bei uns ist ein Rating als Utility quasi sehr, sehr wichtig, weil an den Handelsplätzen für Strom und Gas, da kann man über Börsen gehen und da muss man Sicherheitsleistungen in Cash erbringen, aber man kann auch untereinander handeln. Das ist sehr, sehr relevant, vor allem, wenn man große Mengen an Gas und Strom absetzen will. Und da ist dann Investment-Grade-Rating ja, einfach ein wichtiger Maßstab zu sagen, okay, du hast die Bonität, dass ich mit dir handeln kann. Und dann liegt da ein gewisses Exposure dahinter, was man auch aushält als Handelspartner, bevor man dann wieder in Sicherheitsleistung übergeht. Ja, und deswegen ist wichtig, dieses Rating zu erhalten, weil sonst kann man an dem Markt eigentlich gar nicht sinnvoll agieren. Das heißt, das ist für uns sehr, sehr relevant. Deswegen haben wir auch, als Uniper gegründet wurde und sehr schnell von einem Triple B Minus, was bei Standard & Poor's dann die Grenze ist zum Investment Grade, versucht noch weiter von dieser Grenze wegzubewegen und auf ein Triple B Flat hochgearbeitet. So, als wir dann über die Liquiditätsbelastung, die ja Ende 2021 schon einsetzten, ja, da ging die Sicherheitsleistung hoch, weil die Commodity-Preise einfach sehr stark stiegen. Schon so ein bisschen in Antizipation von dem, was kommen würde, ja, mit sagen wir mal, dem Säbelrasseln, was schon stattfand, vor allen Dingen im letzten Quartal 2021. Da stiegen diese Sicherheitsleistungen und da gab es einen hohen Liquiditätsbedarf und da haben die Ratingagenturen schon gesagt, oh, wir müssen euch im Auge behalten. Ja, da ist was, ihr seid profitabel. Das ist Margining, nennen sich diese Sicherheitsleistung. Das ist ein temporäres Phänomen, das Geld fließt zurück. Ja, aber wir müssen gucken, wie weit geht das. Und da sind wir ja auch schon an die Grenze gekommen. Mussten dann ja das erste Mal schon eigentlich im Winter 2021, 2022 an die KfW und sagen, wir brauchen von euch eine Sicherheitslinie, die wir nicht in Anspruch genommen haben, aber die wir erstmal zur Absicherung brauchten. Aber das ist ein Warnsignal auch für die Ratingagenturen. Und dann ist es ja tatsächlich so gekommen, dass wir dann mit dem Kriegsbeginn und dann dem ersten Lieferstopp dann aus diesem Liquiditätsproblem in ein echtes Profitabilitätsproblem rübergegangen sind. Und entlang diesen Weges haben die Ratingagenturen uns runtergestuft, haben uns auf Beobachtung gesetzt, aber sind nicht über die Klippe Investment Grade Rating rübergesprungen, sondern da in derselben Art und Weise, wie sie runtergekommen sind in ihrer Einschätzung unseres sogenannten Standalone Credit Profiles, haben wir halt den staatlichen Support nachweisen können. Ja, das haben wir die Regierung auch mit in die Gespräche genommen, gesagt, wir sind systemrelevant. Ja, das haben wir der Regierung erklärt, aber wir haben es auch den Ratingagenturen erklärt. Und dann nachgewiesen, aufgrund der Transparenz, die wir ihnen gegeben haben, über die Gespräche mit der Bundesregierung. Das heißt, da ist es eher eine Sache, die transparent mitzunehmen, weil die beurteilen immer dann den Ist-Zustand und dann auch den Ausblick. Ist der Ausblick, dass Uniper solvent bleibt, weil der Staat einspringt, weil er die Systemrelevanz erkennt und am Ende dieses Unternehmen nicht untergehen lässt? Das ist die Kernfrage, die sich stellen. Und darauf müssen sie entlang des Weges Transparenz haben, weil wenn das Paket noch nicht umgesetzt ist, dann darf es nicht nur ein Glaube sein, die können nur an Fakten messen. So, und deswegen ist das im Wesentlichen eine Transparenzaufgabe. Aber die gilt auch, und das meine ich mit anderen Stakeholdern, auch für Banken. Wir haben mehrere Milliarden an Finanzierung, auch zu jedem Zeitpunkt bei privaten Banken gehabt. Die müssen auch Transparenz haben, die müssen auch an die Lösung am Ende glauben, die müssen auch die Systemrelevanz kaufen durch ihre Kreditgremien, globale Banken, ja, und quasi den Haken auch machen. Und wenn diese Bausteine nicht halten, ja, und die Banken anfangen wegzulaufen oder die Ratingagenturen einen anfangen abzustufen, dann ist das irgendwann auch ein Kreislauf, der den Finanzierungsbedarf nach oben treibt, aber auch insgesamt ein Überleben, sagen wir mal, weniger wahrscheinlich macht. Und deswegen musste das alles zusammenpassen. Ja. Also,
das heißt, Ihnen war klar, wir müssen das Investment-Grade-Rating verteidigen, komme was wolle. Das hat die Bundesregierung, hat man sehr schnell verstanden, dass wenn das fällt, dann ist eigentlich ist nicht mehr zu halten, das Ganze. Dann drohen die Schockwellen. Und das heißt, da war ja das Schwierige für Sie überhaupt, diesen Kapitalbedarf überhaupt zu gucken, wie groß muss das Paket denn werden? Weil da wurden Sie ja auch andauernd mit den Realitäten am Markt wieder neu konfrontiert.
Das ist genau die Situation gewesen, die Sie beschreiben. Jetzt kommen wir auch gefühlt so ein bisschen wieder in diese Dramatik zurück.
Ja.
Haben uns aufgewärmt, weil wir in dem Sommer, ja, der Lieferstopp war ja nicht gleich 100%. Ja. Die Gaspreise waren ja auch nicht gleich irgendwie 300 Euro die Megawattstunde, ja, sondern das fing ja an irgendwie mit einem teilweise Lieferstopp, dann waren es irgendwie Preissprünge, die signifikant waren, aber die letztlich ja dann auch nicht nur auf Gas, sondern auch auf der Stromseite und überall durchschlugen. Ja, das heißt, dieses, wie viel braucht es am Ende eigentlich, ja, das hat sich natürlich erst rauskristallisiert. Und da wusste auch keiner, wo genau hört es auf. Und die Instrumente, die wir diskutiert haben am Anfang im Rettungspaket, ja, ein Convertible, also eine Wandelanleihe, ne, was ist, wie gestalten wir die Rückzahlungsfähigkeit, wie viel Anteil muss der Staat überhaupt nehmen, das ist ja alles eine Funktion daraus, dass man irgendwie ein gewisses Niveau versucht zu bedienen. Wenn das dann größer erreicht. Ja, genau, dass man auch sagt, ne, wir gehen da mit einem gewissen Anteil raus und dann kommen wir über einen bestimmten Weg auch rein und kommen über einen bestimmten Weg auch wieder raus. Und bei uns war es dann irgendwann so, dass die Größenordnung natürlich groß war, dass wir ein bisschen Clean-Card machen, wir müssen viel stärker direkt da rein als Bund mit Equity und auch sehr schnell. Und es geht nicht darum, irgendwo Perspektiven zu erhalten, dass es irgendwie umgewandelt wird, wie schnell wird zurückgezahlt oder ähnliches, sondern es ist ein Loch, ja, es ist ein volkswirtschaftlicher Schaden, der muss an einer Stelle geheilt werden, in der Größenordnung, die wir dann auch quantifizieren konnten. Ja, und das Ganze musste schnell passieren, bevor das Kartenhaus an anderer Stelle irgendwie anfängt zu wackeln.
Wie schwer das war, sah man jetzt ja am Ende des Geschäftsjahres. Man war davon ausgegangen, bis zu 40 Milliarden Euro Verlust. Am Ende knollten wahrscheinlich die Sektkorken. Es waren nur 19 Milliarden, also jetzt, soweit man nur Späßchen machen darf. Aber das zeigt ja schon die Dimension, über die wir hier reden. Also eben so 21 Milliarden oder was weniger Verlust. Aber das war dieses Szenario, in dem waren Sie. Ne? Das, Milliarden waren im Prinzip wie für Sie, komm, wir brauchen noch 10-mal mehr oder doch 20 Milliarden mehr.
Gut, wenn Sie am Tag irgendwo eine Größenordnung von zwischen 100 und 200 Millionen Euro Verlust schreiben, dann gewöhnt man sich irgendwann an diese Zahlen in irgendeiner Form. Und wir konnten natürlich immer nur jede Kalkulation basierend auf A, der Situation, wie wenig Gas bekommen wir aus Russland und B, wie hoch ist der Preis am Ende aller Tage ableiten. Daraus kam im September die Kalkulation 100% Lieferstopp, also Maximalrisiko, verbunden mit dem zu dem Zeitpunkt geltenden Marktpreis. Und der lag irgendwo in einer Größenordnung von weit über 200 Euro pro Megawattstunde. Dann kommen Sie auf diese Beträge, wenn Sie die Volumina bis 24 ausrechnen von 40 Milliarden. Zum Jahresende hatten die Preise sich deutlich erholt und daraus ergibt sich dann eben eine Neuberechnung. Die Mengen sind immer noch die gleichen, die wir prognostiziert haben. Also am Mengengerüst hat sich nichts geändert, aber am Preisgerüst. Zeigt auch ein bisschen die Frage, ob der Marktpreis wirklich der richtige Indikator ist oder ob er nicht getrieben ist, wie häufig auch bei Aktienkursen getrieben ist, durch Emotionen, durch Panikkäufe etc. Und ich glaube, das haben wir durchaus gesehen. Ein Beispiel ist, THE in Ratingen hat eben die Volumina eingekauft, um die Gasspeicher zu füllen. Aber lange Zeit wurde nicht kommuniziert, was mit den Mengen zu welchem Zeitpunkt gemacht wird. Das heißt, die sind quasi dem Markt entzogen worden. Also neben der Verknappung aus den russischen Mengen hatte ich eine Verknappung, dass ich nicht wusste, was passiert mit den Speichermengen, die THE eingespeichert hat eigentlich in 23. Und das wurde dann irgendwann zum Jahresende aufgelöst und es wurde eine klare Äußerung getätigt, was mit diesen Mengen passiert. Dadurch konnte der Markt antizipieren und die Preise sind in dem Effekt sofort wieder gefallen. Das sind Dinge, die sich dann immer wieder spiegeln. Auch heute spiegelt sich eben wieder, dass der Gaspreis so gesunken ist, dass wir momentan eben keine Verluste schreiben, wenn wir über unser Gasgestell täglich sprechen.
Das ist auch wahrscheinlich, wenn Sie an den Sommer letzten Jahres denken, hätten Sie es auch nicht gedacht, ne? Dass Sie hier im April sitzen und sagen, die Preise sind wieder auf dem Niveau, über die wir jetzt sprechen. Also das ist ja auch das Problem gewesen. Man wusste schlichtweg gar nicht, genau. Wo geht's hin. Da war so viel Dynamik in den Preisen im Markt.
Aber man darf sich eben auch nicht zu früh freuen. Also auch heute schon zu sagen, das Risiko ist vorbei, ist nicht so. Wir haben weiterhin kontrahierte Mengen mit unseren Kunden, die wir zu festen Preisen verkauft haben. Wir haben Nichtlieferung aus Russland. Wir können zurzeit gut am Markt beschaffen. Aber keiner weiß, ob das nächste Freeport-Unglück passiert, ob irgendein LNG-Thema in den Vereinigten Staaten passiert, ob es dort irgendwelche andere Ideen gibt, die wieder zu Preisschocks führen, die unmittelbar wieder zu Verlustsituationen führen. Das heißt, das Problem wird erst ausgestanden sein in 2024, wenn die damals abgeschlossenen Kundenverträge auslaufen und wir dann quasi eine Synchronisation von Gaseinkauf und Gasverkauf wiederhergestellt haben.
Bis dahin ist es einfach sehr fragil und einfach so ein bisschen, man fährt auf Sicht, wie man gerne sagt.
Genau. Ja, die Mengen, die wir Forward verkauft haben, die nehmen natürlich ab, ja, die wir damals verkauft haben. Wir haben ja aufgehört zu verkaufen, auch nach vorne raus, die Mengen, die wir dann nicht beschaffen konnten über Gazprom oder die uns zugestanden hätten. Das heißt, es wird vom Volumen her weniger und auch die Beschaffungspreise, die sich unter den Gazprom-Verträgen ermitteln, ja, die ziehen sich auch quasi die Terminpreise der vorangegangenen Jahre. Und die sind auch über die Zeit gestiegen. Das heißt, das Problem ist natürlich in 24 ein anderes als in 23. Ja, aber am Ende ist es Ende 24 vorbei.
Wenn wir nochmal in diese Diskussion auch im Dezember dann, letzte, dritte Rettungspaket, was zusammengeschnürt wurde mit den ganzen Stakeholdern, Da waren Sie beide ja viel am Telefon wahrscheinlich auch und haben zwischen allen geguckt, ist das jetzt der Kompromiss? Sichert uns das Investment-Grade-Rating? Geht der mit? Ziehen die mit? Also mit anderen Worten sitzen jetzt irgendwie doch alle mal dafür in einem Boot. Mhm. Wenn Sie uns da ein bisschen Einblick gewähren, wie haben Sie diese Stunden, die Crunching-Time, wie man so sagt, erlebt?
Gut, es war ja am Ende dann, kulminierte es im Dezember, aber wir hatten natürlich die gleiche Situation im Juli schon mal, als wir das erste Paket abgeschlossen hatten. Wir hatten es irgendwann im September, als wir das zweite Paket und dann eben im Dezember das dritte Paket. Was schön war, war aber zu sehen, dass im Dezember wirklich, sag mal, die losen Ende langsam zusammenlaufen. Und das waren viele Abende, viele Nächte, die man hier gemeinsam im Büro, gemeinsam über Teams in der Videokonferenz miteinander verbracht hat. Aber etwas, wo es einfach wie bei jedem Signing einer Transaktion, man dieses Gefühl kriegt, jetzt passen die Dinge endlich zusammen, die Puzzlestücke. Man hatte vorher die vielen Puzzlestücke mehrfach schon sortiert und es sah irgendwie gut aus, aber man kriegte das Puzzlestück nicht zusammen und an dem Tag funktionierte es dann plötzlich. Geht dann eben weiter, in der Sekunde informieren Sie Aufsichtsräte, Mitarbeitergremien etc., die notwendig sind, ins Boot zu holen, bevor Sie solche Themen unterschreiben können. Und das hat einfach gut funktioniert und da passte es dann auch. Es war wahrscheinlich auch ein großer Vorteil, dass wir als Juniper immer kommuniziert haben, wir müssen zum Jahresabschluss fertig sein. Ja. Zum Jahresabschluss, weil wir ein hohes negatives Eigenkapital ja verkünden mussten, aufgrund der Verlustsituation brauchen wir die Stabilisierung, um eben dieses negative Eigenkapital wieder auszugleichen. Das heißt, für alle Parteien gab es auch diesen exogenen Druckpunkt, wenn wir bis Weihnachten quasi oder bis zum Jahresabschluss und damit bis Weihnachten nicht durch sind, ist es gegebenenfalls eine unkontrollierte Situation. Wir wissen nicht, was die anderen Parteien machen. Wir wissen nicht, was unsere Banken dann machen. Wir wissen nicht, was Standard & Poor's zu dem Zeitpunkt macht, wenn wir diese Verlustsituation ins nächste Jahr, ins Jahr 2023 reintragen. Und das führte dazu, dass dann alle Parteien auch einen Einigungswillen hatten am Ende aller Tage und dann gesagt haben, okay, ja, ich habe Partikularinteressen, ich hätte gern noch das mehr oder das mehr, aber am Ende brauchen wir jetzt ein Lösungsszenario, was für alle tragfähig ist. Und das hat dann eben Anfang Dezember gut funktioniert und wurde dann an die EU gespielt, weil wir da ja eben auch noch das Genehmigungsverfahren mit der EU-Com brauchten, auf der beihilferechtlichen Seite und auf der kartellrechtlichen Seite.
Ja. Es ist die Deadline.
Ich wollte es gerade sagen.
Es ist die Deadline. Mhm. Wir haben am 19.12. die außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Wir wussten, genau wie Frank sagt, wenn wir übers Jahresende rutschen, wird der Glaube bei allen Stakeholdern halten, dass wir am Ende ein gutes Rettungspaket hinbekommen. Wenn man erstmal sagt, jetzt sind wir im neuen Jahr, jetzt gucken wir nochmal neu rauf oder was auch immer. Das war einfach hoch unsicher. Und die Situation war ja auch nicht absehbar, wie sich die Gaspreise entwickeln etc. Also das heißt, man musste da irgendwann den Punkt finden. Wie bei einer Diplomarbeit oder bei jeder anderen guten Transaktion brauchst du am Ende dann diese Deadline, auf die dann alles ausgerichtet ist und keine Kompromisse dann mehr irgendwo gemacht werden, dass es einfach fertig wird. Und das haben wir geschafft, ja. Und da, wie gesagt, diese Geschwindigkeit an allen Fronten gleichzeitig, ne, also auf den Sachen, die Rechtskollegen im Wesentlichen verantwortet haben, auf den Sachen, die Business-Kollegen verantwortet haben, Transaktionen auf der Debt-, auf der Equity-Seite, das muss alles gleichzeitig, alles schnell sein. Das ist aus meiner Sicht der wesentliche Erfolgsfaktor, ja, dass diese Sachen alle in der Geschwindigkeit auf diese Deadline zuliefen und professionell betreut wurden.
Also das heißt, die Deadline, der Druck, ich sag's mal in meinen Worten, der Druck war so groß, das Damoklesschwert kam vielleicht so nah, die unkontrollierte Situation, die keiner wollte, die Schockwellen waren vielleicht für den anderen dann schon fast sichtbar, dass man gesagt hat, nee, wir müssen uns jetzt hier einigen, das ist die unkontrollierbare Situation, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Dann war Weihnachtszeit, man ist ja sowieso in einer anderen Stimmung dann.
Ja, wir hätten einfach als Alternative ja eine krachende Überschuldung zeigen müssen, ja, ohne den EK-Einschuss, der am Ende die Verluste aus diesem, sag mal, abgegrenzten Thema Gasersatzbeschaffung für 2022 ausgeglichen hat, ja, weil der EK-Einschuss die 8 Milliarden und dann nochmal 5,5 Milliarden, also insgesamt 13,5 Milliarden, die dann im Dezember ja noch umgesetzt wurden, die haben ja quasi diese Verluste einmal ausgeglichen, die hätten wir nicht in der Bilanz zeigen können. Ja, dann wäre einfach krachend überschuldet gewesen. Klar hätten wir noch Liquidität durch die KfW vielleicht bekommen, ja, aber auch das, immer nur an der Liquiditätshilfe zu hängen, ohne Perspektive auf das Ergebnis, das muss dann wiederum für alle funktionieren, für alle Kunden, für alle Lieferanten, Handelspartner, Banken, Ratingagenturen, und das ist einfach weit nicht sicher gewesen, dass das dann in derselben Art und Weise funktionieren kann, wenn es ins neue Jahr gerutscht
wird. Und nicht zuletzt auch für den Vorstand der Juniper funktionieren. Denn der Vorstand muss sich natürlich zum Jahresabschluss irgendwann mit der Going Concern-Frage auseinandersetzen, zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer. Und wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihre Eigenkapitalsituation wieder in den Griff kriegen, weil vielleicht die 8 Milliarden Eigenkapital, die die Bundesregierung im zweiten Paket zugestanden hatte, reichen für einen gewissen Zeitraum, aber eben auf keinen Fall schon die Verluste aus 22 und auf gar keinen Fall die antizipierten Verluste aus 23 und 24 abdecken würden, dann müssen Sie sich als Unternehmensführung, als Vorstand dieser Firma irgendwann fragen, kann ich eigentlich so weitermachen oder muss ich irgendwann zum Insolvenzrichter gehen? Und diese Frage kulminierte natürlich am 31.12. ganz anders als zu Quartalsabschlüssen davor oder Monatsabschlüssen davor. Und das war der Druckpunkt, der vermutlich auch irgendwann gebraucht war, den wir dann auch gesetzt haben durch die Einberufung der Hauptversammlung, die wir nach § 92 Aktiengesetz aufgrund des Überschuldungstatbestandes im Jahr 2022 noch durchführen mussten. Wir einfach eine Hauptversammlung einberufen hatten und damit klar war, der 19. Dezember ist die Deadline. Und entweder es funktioniert bis dahin oder wir sind gegebenenfalls in einer sehr unkontrollierten Situation.
Wie war die Nacht vor der HV dann?
Arbeitsreich, aber nicht mehr mit hohem Druck, weil da waren die Bausteine da. Das war extrem arbeitsreich, weil wir noch viele Fragen beantworten mussten. Wir haben sehr viele Fragen im Vorfeld von Minderheitsaktionären, Aktionärschutzvereinigungen etc. erhalten, die abgearbeitet werden mussten, weil natürlich richtigerweise das für alle Aktionäre, auch für die Juniper-Mitarbeiter, die Aktionäre dieser Firma sind, ein schwieriger Schritt war, was den eigenen Aktienbestand betrifft. Und das musste alles sorgsam abgearbeitet werden. Aber das war quasi viel Fleißarbeit in der Nacht vorher. Ich weiß gar nicht, haben, glaube ich, die letzten Fragen nachts um 2 beantwortet, haben uns morgens um 7 wieder da getroffen in den Räumlichkeiten und die Fragen nochmal durchgesprochen für den Vorstand. Aber das war nichts mehr, wo man ein kritisches Gefühl hatte, sondern eher sagt, das müssen wir jetzt sauber abarbeiten, damit auch unseren Aktionären die richtigen Antworten gegeben werden im Rahmen der Veranstaltung.
Parallel kam ja die EU-Genehmigung,
genau,
ja, die beihilferechtliche, dann rein. Also es war eine Punktlandung. Ja, es war wirklich eine Punktlandung. Aber die Abarbeitung der Aktionärsfragen war dann zwar intensiv, aber hat auch gezeigt, dass die Aktionäre das auch überwiegend natürlich verstanden haben und unterstützt haben. Ja, dass sie hier quasi vor dem Szenario stehen, potenzieller Totalverlust oder es gibt hier diese Unterstützung, ja, durch den Bund letztlich. Also ist eine breite Zustimmung da gewesen, auch für die Maßnahmen auf der Hauptversammlung. Aber ja, in dem Moment lief alles pünktlich zusammen.
Wie groß war dann die Erleichterung danach, auch im Team, als dann HV beendet war? Man wusste, man hat jetzt doch diese Lösung hinbekommen, das Schlimmste abgewendet.
Ich glaube, extrem hoch. Nicht nur im Team, sondern für die ganze Juniper. Das zeigt sich auch so ein bisschen. Das war zwar keine Präsenzveranstaltung, wir haben dann aber trotzdem das Team, was vor Ort war, hier in der Messe Düsseldorf, wo wir dann die Veranstaltung abgehalten haben, das Team nachher zusammengebracht und es war eine echte Erleichterung zu spüren. Es war allen klar, die 4 Tage, die dann noch in der Woche vor Weihnachten zur Verfügung waren, werden nochmal der zweite Herkulesakt sein, nämlich die Implementierung, also die Kapitalerhöhung, die erste von 8 Milliarden, dann die Ausnutzung des autorisierten Kapitals in der Höhe von 5,5 Milliarden, Wechsel im Aufsichtsrat, Neuverhandlung der KfW-Darlehen zum Jahresende etc. Also es war noch ein Riesenpaket, was dann quasi bis Weihnachten noch abgearbeitet werden musste. Aber die Erleichterung war in den Gesichtern der handelnden Personen echt abzulesen. Und das war auch schön, dass das Verhandlungsteam inklusive der unterstützenden Funktionen wirklich fast großteils komplett auf der Messe war, obwohl es keine Präsenzveranstaltung war, dass man diesen Moment gemeinsam erleben konnte und sagen konnte, jetzt haben wir die Company wirklich stabilisiert, jetzt müssen wir noch einmal 4 Tage alle an einem Strang ziehen und diese restlichen Dinge implementieren, dass wir bis Weihnachten durch sind. Aber dann haben wir es auch geschafft und dann haben wir endlich mal Zeit, Weihnachten mit unseren Familien zu verbringen und die 4-5 Tage zwischen Weihnachten und Neujahr einmal durchzuatmen.
Das haben Sie beide gut getan dann.
Das haben wir getan.
Das haben wir diesmal getan, ja, absolut.
Handy wirklich im Flugmodus oder weggeschmissen, eingeschlagen.
Ganz so ist es dann nicht. Also da kommt dann auch immer die Kombination an Funktionen. Also im Treasury-Bereich passiert relativ viel noch zu Jahresende an Zahlungsströmen. Ja, da haben wir dann schon noch ein bisschen was zu tun gehabt. Aber diese Ausnahmesituation ist irgendwann einfach mal raus. Und in der waren wir ja sehr, sehr lange. Ja. Wir haben ja angefangen das Gespräch, dass wir gesagt haben, Liquiditätskrise, es fing Mitte 2021 an. Ja, das sind am Ende irgendwie 18 Monate, in denen sich die Sachen dann zugespielt haben. Man ist ja ständig in diesem Modus, in dem Adrenalin und auch in diesem, sag ich mal, der nächste Tag ist wieder unglaublich wichtig. Und das hält man mal eine gewisse Zeit durch. Und ich glaube, die gesamte Organisation musste das für einen so langen Zeitraum durchhalten. Ja, weil das ist jetzt, da sind wir jetzt einfach nur die Gesichter, ja, für diesen Podcast und für das Gespräch hier. Aber das ist ein Riesenteam, was dahinter ist, aber auch die Organisation, auch die 7000 Mitarbeiter, die sind in dieser Belastung ja drin. Ja, der nächste Tag ist es wieder unklar, wie es weitergeht. Wir haben noch keine festverbindliche Lösung hier. Ja, das heißt, irgendwann sich mal auch mal wieder darauf zu konzentrieren, was ist eigentlich in 2 Monaten, was in 3 Monaten, was für eine Zukunft wollen wir eigentlich gestalten. Ja, und sich auch wieder mehr aufs Geschäft, auch die Wertschätzung wieder dem täglichen Geschäft zu erbringen, was ja die ganze Zeit weiterlief. Ja, das war, die Kraftwerke sind sicher betrieben worden, ja, das Gas wurde sicher geliefert. Es musste alles passieren, obwohl ein wesentlicher Teil der Organisation seinen Fokus ja auf einer ganz anderen Sache hatte. Ja. Und dafür gab es auch keine Wertschätzung. Der Fokus war immer, das Überleben zu sichern, und deswegen musste trotzdem alles andere funktionieren und hat funktioniert. Aber die Erleichterung ist auch eher ein, jetzt kann die Organisation sich wieder nach vorne orientieren.
Also ich sag mal, eigentlich wie so ein kranker Mensch, der aber trotzdem jeden Tag Triathlon machen muss.
Ja.
Aber eigentlich,
ne? Man soll ja keinen Sport machen, wenn man einen entzündeten Herzmuskel hat, aber das haben wir die ganze Zeit machen müssen. Und irgendwann muss man es aber mal auskurieren, weil sonst bleibt man liegen.
Gut, das heißt, alle waren beim Kardiologen und allen geht es wieder ganz gut jetzt.
Verstehe. Es ist einfach schön, dass man sich jetzt anfangen kann, wieder auf das Tagesgeschäft zu fokussieren. Und das war auch das, was Herr Jost sagt, zwischen Weihnachten und Silvester geht das Group Finance eben weiter, galt für andere Bereiche eben auch, aber eben mit dem normalen Jahresabschlussgeschäft, mit den normalen Themen, die anstehen. Das, glaube ich, zeichnet jetzt auch das erste Quartal aus. Wir haben eine ganze Reihe von Nachläufern noch aus der Stabilisierung, die wir jetzt machen müssen. Sei es ein Viability-Gutachten, was wir bei der EU-COM eingereicht haben. Sei es die Auswahl des Monitoring-Trustees und die Arbeit jetzt mit den Monitoring-Trustees. Sei es die Reporting-Anforderungen, die wir jetzt haben an die Bundesregierung oder an die EU. Alles Themen, die wir vorher nicht hatten. Aber was jetzt wieder dominiert, ist das Tagesgeschäft. Wir kümmern uns wieder um uns selbst. Wir kümmern uns um das, worin wir gut sind, womit wir Geld verdienen können. Seit dem 1. Januar verbringe ich wieder 70% meiner Zeit im Renewables-Geschäft und verantworte das grüne Erzeugungsgeschäft von Uniper. Und 30% ist so die Zeit, die ich jetzt noch aufwende. Im vergangenen Jahr waren es wahrscheinlich 135% Stabilisierung und 15% irgendwie mein eigenes Geschäft. Und das fühlt sich eben plötzlich gut an. Und das ist dann auch ein ganz anders empfundener Stress. Ja, Sie müssen sich wieder um Ihr eigenes Geschäft kümmern. Aber dieses große Damoklesschwert, was Sie gerade richtigerweise beschrieben haben, ist einfach weg. Es existiert plötzlich nicht mehr von heute auf morgen.
Und das setzt ja Kräfte frei oder kann sehr große Kräfte freisetzen.
Genau.
Mit Blick auf die Zeit. Ich würde gern den Blick nach vorne richten, ein paar Themen noch mal schnell durchreiten. Grünes Licht kam von der EU-Kommission, ja auch mit Auflagen. Datteln 4 muss verkauft werden. Man hat sich sicherlich nicht ganz so dolle gefreut dann.
Generell hat man sich über keine der Auflagen gefreut. Also sei es die Verkäufe, noch die Marktöffnung, noch die sogenannten Verhaltensauflagen, die wir erhalten haben. Am Ende aller Tage ist es ein Geben und Nehmen. Die EU hat dieses Verfahren eben als Beihilfeverfahren und als große staatliche Unterstützung eingestuft. Wir hatten in unserem Gespräch schon rausgearbeitet, dass man da vielleicht auch eine andere Sichtweise drauf haben kann, nämlich dass Uniper unverschuldet in diese Situation gekommen ist und als Nukleus der Verluste aus den Nicht-Gaslieferungen seitens Russland quasi gefunden wurde, um eben die deutsche Wirtschaft nicht weiter zu belasten. Aber das war mit der EU-COM nicht weiter zu verhandeln. Deswegen gab es diese Auflagen in den 3 Kategorien. Alles keine einfachen Auflagen. Hier in Deutschland die Abgabe von Datteln 4 mit Sicherheit die größte Auflage, die wir zu tragen haben. Und auch eine sehr signifikante Auflage, was unseren Ergebnisbeitrag, der dann nicht mehr vorhanden ist aus diesem Kraftwerk, beinhalten wird.
Dann geht es um das Thema, wie geht es weiter mit Uniper? Was ist die Strategie? Das ist ja Ihr altes Kerngeschäft auch. Da ist ja auch viel zu lesen, viel zu hören. Es gab diesen tollen Namen Projekt Orca, da durch die Gazetten schon rauschte ein Projekt. Also was man so hört und liest, möglicherweise geht es ja in Richtung nationaler Wasserstoffakteur oder auch eine Rolle im Bereich Flüssiggas, LNG. Also auch da, wenn man uns darüber unterhalten, was würden Sie sagen, wo geht es vielleicht hin?
Also es ist zu früh zu spekulieren, weil wir natürlich jetzt auch eine neue Vorstandssituation haben. Unser neuer CEO wird erst im Sommer zum 1.7. zu uns stoßen und dann eben die Strategie auch mit dem aktuellen Vorstand, der heute schon da ist, finalisieren. Aber man muss auch, glaube ich, differenzieren zwischen 2 Themen. Das eine ist, was Sie angesprochen haben, Projekt Orca. Es ist absolut notwendig, dass sich ein neuer Eigentümer damit auseinandersetzt, was will er eigentlich mit seinem Unternehmen machen. Und der neue Eigentümer hat 2 Unternehmen erworben, nämlich die SEFE und uns. Und dass man sich in diesem Zusammenhang...
Die ehemalige Gazprom Deutschland, muss man
sagen. Genau, die ehemalige Gazprom Deutschland, also die See für heute. Und dass sich der neue Eigentümer natürlich auch Gedanken macht, kann ich die gegebenenfalls kombinieren? Wie kann ich daraus was optimieren? Ist völlig legitim und hat dazu ein Projekt mit BCG beauftragt, in dem wir nur Zulieferer von Daten waren. Unser zukünftiger Eigentümer hat uns einfach schlichtweg nach Daten gefragt. Das Ergebnis ist das, was eben im Projekt Orca vorgestellt wurde. Es ist am Ende eine Frage der Bundesregierung, was sie davon umsetzen möchte oder nicht umsetzen möchte. Ich gehe nicht davon aus, dass wirklich etwas umgesetzt wird von dem Projekt Orca, meine persönliche Meinung aber, sondern ich glaube, wir werden eine Zukunft isoliert als Juniper haben. Wir definieren gerade unsere strategische Adjustierung neu. Ich glaube, es sollte auch keiner erwarten, dass wir eine völlig neue Strategie formulieren werden. Wir werden also morgen keine Mobiltelefone oder Gummistiefel machen, sondern wir werden vermutlich genau das, was wir nämlich gut können, nämlich Gas und Strom, auch in Zukunft machen. Die Frage ist nur, wie und wo. Und daran arbeitet momentan unser Strategieteam sehr intensiv, stellt es dem Vorstand vor und wird dann zu gegebener Zeit das auch kommunizieren können. Aber erwarten Sie nicht, dass daraus eine völlig neue Strategie rauskommt, sondern eher eine Adjustierung von dem, was wir heute schon machen.
Ja, und die, sag mal, unsere neue Situation beinhaltet auch, dass solche Gedankenspiele oder auch mal Strategiepapiere, dass es wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Stakeholder, die da involviert sind, auch eher mal einen Weg in die Öffentlichkeit findet. Ja? Aber das sind am Ende Ideen und Papiere, wie die auch in jedem anderen Konzern jeden Tag einflattern, ja, und auch mal gespielt werden. Aber das bedeutet nicht, dass da, wie Frank sagt, irgendwelche Sachen von umgesetzt werden.
Nochmal so eine kleine ketzerische Frage, wenn Sie erlauben, am Ende. Jetzt sind Sie ja eigentlich in der freien Wirtschaft gewesen, bei Juniper, wo man sagt, ne, man arbeitet ganz anders, außertariflich und so weiter und so fort. Plötzlich ist man eigentlich in einem Staatskonzern. Ist jetzt so vom Spirit, ist jetzt so das gleich gewesen, gleich geblieben wie vorher oder gleicher Einsatz? Oder merkt man jetzt plötzlich so nach dem Motto, dass es wie ein bisschen sich zu einem Amt entwickelt und man plötzlich sagt, so, 16 Uhr, Stechuhr, alle raus.
Wäre schön, meine Familie würde sich wahrscheinlich freuen, wenn ich, oder vielleicht auch nicht, wenn ich um 16 Uhr zu Hause bin, müsste ich meine Familie fragen. Ganz im Gegenteil, die Juniper wurde gegründet als Spin-off aus der E.ON und der Gründungsvorstand, geleitet von damals Klaus Schäfer, hatte eine Grundidee. Er wollte alle Mitarbeiter quasi zu Unternehmer im Unternehmen machen. Und so ist das gesamte Unternehmen aufgebaut und das spüren wir auch heute noch. Deswegen, ja, wir haben mit der Bundesregierung einen neuen Eigentümer. Und ja, unsere Reporting-Anforderungen an diesen neuen Eigentümer mögen etwas komplexer und aufwendiger sein, als sie vielleicht in der Vergangenheit waren, als wir ein börsengelistetes Unternehmen waren, komplett börsengelistetes Unternehmen waren. Aber das ist auch schon der einzige Unterschied. Es hat sich nichts an dem Spirit geändert. Die Lampen sind hier immer noch abends viel zu lange an in diesen Büros, weil die Leute Lust daran haben, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Gerade der Gedanke an den Exit der Bundesregierung beflügelt die Leute und beflügelt die Kollegen, jetzt wieder neues Geschäft anzubringen, neuen Spirit reinzubringen und nicht um 4 Uhr nach Hause zu gehen, sondern nochmal die extra Meile zu gehen, um der Bundesregierung einen guten Exit zu ermöglichen, um die 13,5 Milliarden, die wir bis heute erhalten haben, nicht zurückzuzahlen, können wir nicht, weil es in Aktien sind, aber eben dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung das Geld wieder erhält durch einen Kapitalmarkt-Exit zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das beflügelt die Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses und keiner hätte irgendwie das Gefühl, dass jetzt seit dem 20. Dezember man um 16 Uhr nach Hause gehen sollte.
Ja, also Juniper war immer ein kommerzielles und sehr agiles Unternehmen, deswegen würde ich das auch unterstreichen. Der Bund hat kein Interesse, uns das zu nehmen. Ja, und greift auch nicht auf täglicher Basis ins operative Geschäft ein. Da wissen die auch, dass wir das besser verstehen. Wir haben ein Problem gehabt, ja, ein sehr spezifisches Problem. Das ist auch sehr spezifisch.